Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidhofer und mit Michi Bernhard spreche ich über seine dringendsten Reformpläne für das Klimaziel 2040. Sollte es Regierungsverantwortung geben, hat er da konkrete Ziele. Wir sprechen darüber, was er als Dreifachpapa und einer Erstwählerin in der Familie empfiehlt, als Elternteil zu machen. Und wir sprechen darüber, was er sich von einer nächsten Regierung wünscht. Für alle Familienmodelle. Bei mir ist der NEOS-Sprecher für Umwelt und Klima, Familien und Volksgruppen, Obmann des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, Abgeordneter zum Nationalrat und UNOS-Bundessprecher Michi Bernhard. Herzlich willkommen.
Hallo, danke, freue mich, dass ich da sein kann.
Schön, dass du jetzt in dieser intensiven Wahlkampfzeit nochmal die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Wir sind jetzt Stand heute 24 Tage vor der Wahl. Was wünschst du dir denn für den 29. September?
Ich wünsche mir einen Überraschungserfolg für NEOS, der sicherstellt, dass wir keine schwarz-blau oder blau-schwarze Bundesregierung bekommen. Nicht nur, weil ich glaube, dass wir den Unterschied machen können, sondern weil ich glaube, dass eine neue Auflage von schwarz-blau uns wirklich so sehr schadet, dass wir uns schwer davon erholen können.
Mhm. Und ein Überraschungserfolg, wie würde sich der für dich anfühlen?
Oh, ich bin wahnsinniger Pragmatiker. Ich weiß, dass wir von 8% weggestartet sind und auch, dass uns manche Umfragen deutlich höher einschätzen. Der Überraschungserfolg wäre da, wenn wir über die 9% kommen, vor allem aber, wenn wir die Prozente von dort auch herholen, wo sie sicherstellen, dass wir eben nicht in eine schwarz-blaue Bundesregierung kommen. Überraschungserfolg heißt einfach über den eigenen Erwartungen aus meiner Sicht und das ist alles über 9%.
Was wäre denn für dich eine der ersten Agenden, würden wir denn in Regierungsverantwortung kommen?
Es gäbe so viel zu tun. Also ich erlebe im Nationalrat oder ich habe erlebt in den letzten Jahren im Nationalrat, dass du in allen Fachbereichen wahnsinnigen Reformstau hast. Also viele Dinge, wo sich keiner drüber traut, die nicht kommuniziert werden, die du einfach nicht ansprechen sollst. Und auf der anderen Seite sehr regelmäßig neue politische Beschlüsse, die für welches Klientel auch immer viele Millionen Euro bedeuten, immer auf Kosten der Allgemeinheit. Und was sicherlich ein sehr wichtiger Schritt wäre, ist nicht, dass du diese eine Reform in den Vordergrund stellst, da gibt es ja sehr bekannte Forderungen von uns NEOS, sondern dass du in allen Fachbereichen einen wirklichen Kassensturz machst und sagst, okay, wo stehen wir, was sind die dringenden Reformen, muss nicht immer um Geld gehen, das kann auch um die Wirksamkeit gehen für Menschen, für die Umwelt natürlich und dass man da sich darauf einigt, mal Tacheles zu reden und zu sagen, okay, von wo starten wir weg und was nehmen wir uns in den nächsten 5 Jahren vor?
Dein Thema ist halt Umwelt in allen Fassons. Was würdest du sagen, wäre da für dich so ein Ding, was du gerne sofort umsetzen wollen würdest? Hättest du die Chance dazu?
Also das Umweltthema ist ja sehr breit. Da, wo wir den großen Druck in Österreich haben, ist auf der einen Seite in der Klimapolitik. Da haben die Grünen, sagen wir mal, teilweise wirksame, aber maximal überteuerte Klimapolitik gemacht. Und wir haben die Situation, dass wir den Zielpfad bis 2040 klimaneutral werden zu wollen, aus heutiger Sicht nicht erreichen und dafür über viele Milliarden Euro ausgeben. Was wir daher brauchen in dem Bereich ist ein wirksames Klimaschutzgesetz, das aber auf wirkliche politische Maßnahmen abzielt. Also nicht das, was die Beate auch oft sagt, du siehst ein Problem und bewirfst es mit Geld. Mhm. Das hat in der Klimapolitik einen Namen, das ist der Klimabonus. Gibt aber auch viele kleinere Namen dafür, sondern dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, wie schaffe ich einen Pfad, der bis 2040 zur Klimaneutralität führt, unter Einbindung der föderalen Struktur. Und das hat einen Namen, das ist das Klimaschutzgesetz. Gibt aber auch einen zweiten Punkt, der parallel dazu meistens weniger Aufmerksamkeit bekommt, der aber mit einem wichtigen Thema auch von uns NEOS verbunden wird, nämlich das Thema Biodiversität, / Flächenverbrauch, also dass man einen Naturraum so gestaltet, dass Arten dauerhaft auch darin leben können. Und da haben wir einen Haufen an Problemen, die sich auf bundespolitischer Ebene alleine nicht lösen lassen. Da bräuchte es auch einen Neustart, vor allem wenn wir lernen, dass Flächen nicht unendlich verfügbar sind in Österreich, weil wir eben einen Raum nicht schützen können, wenn wir ihn permanent verbauen. Das heißt, auch hier bräuchte es sehr zu Beginn die Diskussion über ein Bundesrahmengesetz für Naturschutz und auch eine Kompetenzverschiebung beim Flächenverbrauch. Das schafft man, weil es ein Riesenkonfliktthema ist, wenn dann nur zu Beginn einer Regierung und nicht am Ende.
Das heißt, also das wäre dann für dich sowas, wo du sagen würdest, also da gehe ich mit wie in der Fahne voran.
Genau, also das ist, wenn wir in dem Feld tatsächlich schaffen, eine andere Politikform als in der Vergangenheit sichtbar zu machen und auch wirksam zu machen, dann erreichen wir viele Ziele, die wir als NEOS auch immer formulieren. Wir erreichen einmal eine Generationengerechtigkeit, weil wir tatsächlich die Erde, so wie wir sie vorfinden, oder in dem Fall unser Land, so wie wir es vorfinden, nicht nur den nächsten Generationen zu übergeben, wie wir sie gefunden haben, sondern vielleicht sogar besser übergeben können. Mhm. Und das wäre ja genau diese Vorstellung von der Verantwortung einer Generation. Und auf der anderen Seite würden wir auch zeigen, dass du mit einem anderen Anspruch, also nicht mit einer Bevormundung und einer überbordenden Bürokratie versuchst, Umweltpolitik zu machen, sondern indem du wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen, technisch sinnvolle Maßnahmen mit berücksichtigst und nur dort in eine Regulierung gehst, wo die anderen Maßnahmen nicht greifen. Und das stelle ich mir unglaublich spannend vor, und es hat halt einfach einen Mehrwert für Menschen über das eigene Wirken hinaus.
Jetzt bist du ja quasi schon ein alter Hase im Nationalrat. Wie erlebst du das, wenn du da Vorschläge machst und die ja quasi da nicht ankommen? Wie fühlt sich das für dich an?
Also ich fühle mich noch nicht so alt als Hase, aber das, was ich wirklich erlebe, ist die... Also ich erinnere mich noch, als wir alle das erste Mal frisch gewählt waren, war es so, dass wir teilweise mit einer Euphorie und auch mit einer gewissen Form von Naivität, weil wir davon ausgegangen sind, ein guter Vorschlag wird nicht abgelehnt, wenn man ihn ausreichend gut begründet, dass wir da schon emotionale Tiefs hatten. Also ich glaube, jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete. Und wenn du dann ein paar Jahre dabei bist, verstehst du diese Mechanismen besser. Die Enttäuschung ist manchmal kleiner und der Ärger ist größer, weil du erlebst, dass egal welche Parteifarbe in der Regierung ist, die Argumente immer die gleichen bleiben. Und ich habe eben das seltene Privileg innerhalb von NEOS, dass ich sowohl eine rot-schwarze wie auch eine blau-schwarze wie auch eine grün-schwarze Regierung erlebt habe. Und jetzt könnte man sagen, alle haben sich von der ÖVP unterbuttern lassen, aber Fakt ist, alle Parteien haben immer ins Feld geführt, warum gute Argumente von der Opposition nicht gehört werden. Und das ärgert dann schon, weil da viel Schaden angerichtet wird. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du diese Erfahrung hast, erkennst du auch Wege, die dazu führen, dass du politische Maßnahmen in eine Wirksamkeit bringst. Es steht dann halt nicht NEOS drauf. Also du musst dann wesentlich mehr im Gespräch sein mit den anderen Fraktionen, mit Ministerien, mit Stakeholdern. Und dann gelingt dir auch Veränderung eben nicht mit der Freude der Eitelkeit, dass man sagt, das hat der Michi Bernhard umgesetzt oder das haben die NEOS umgesetzt, aber du kommst teilweise in eine Wirksamkeit. Das ist der Vorteil der Erfahrung. Aber es hat, glaube ich, beides einen starken Reiz, nämlich diese sozusagen Euphorie mit der starken Enttäuschung, wie auch dieses ruhigere, manchmal etwas verärgertere, aber zielstrebige auch.
Darum machst du das nochmal oder willst du es nochmal machen?
Darum will ich es nochmal machen. Ob ich es nochmal machen kann und darf, das wird sich am 29. September entscheiden.
Wenn du an deine Themen denkst, wo hat der Österreich für dich noch den allergrößten Reformbedarf?
Ich glaube, die Frage wäre leichter zu beantworten, wenn du sagst, wo hat es keinen so großen Reformbedarf?
Dann stelle ich sie
dazu. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es dann leichter beantworten kann. Dort, wo ich wirklich einen sehr tiefen Einblick habe, nämlich also über die Umwelt- und Wirtschaftspolitik, Umwelt- und Klimapolitik haben wir ja gesprochen, aber beispielsweise in der Familienpolitik oder auch in der Wirtschaftspolitik, mit den Feldern beschäftige ich mich auch sehr, ist es noch verstaubter als in der Umweltpolitik, weil dort ist der Druck auf der europäischen Ebene so groß oder auch auf der Ebene der Weltgemeinschaft, dass immer wieder auch was in Österreich passiert. In der Familienpolitik haben wir tatsächlich die Situation, dass jeder kleinste Schritt einer Veränderung so hart erkämpft werden muss. Ich habe jetzt auch nahezu immer mit ÖVP-Ministerinnen zu tun gehabt, dass wir in eine Situation kommen, dass das Zielbild der Familie jenes ist, dass beide Elternteile, wenn sie können und wollen, gleichberechtigt Verantwortung übernehmen können. Mhm. Es da nicht nur quasi gesellschaftlich keine Widerstände mehr gibt, sondern auch von den Familienleistungen her es ausreichend Anreize gibt, dass beide diese Verantwortung übernehmen. Da sind wir meilenweit weg. Wir sind natürlich auch gesellschaftlich weit weg, weil viele Menschen sich das Bild nicht wünschen. Deswegen ist die Wahlfreiheit sehr wichtig. Aber auch bei den Instrumenten, die wir haben, ist es so, dass vom Kinderbetreuungsgeld über die Familienbeihilfe bis hin zum Familienbonus sehr vieles eben nicht darauf ausgerichtet ist, diese bessere Gleichverteilung der Verantwortung zu erreichen. Und die wäre aber extrem wichtig, damit in jungen Familien, die das oft gar nicht selbst noch erkennen, nicht ein Schaden entsteht für eine der beiden Elternteile. Und meistens ist es die Frau. Und da ist über die Jahre hinweg nichts passiert. Also viele Lippenbekenntnisse, viele kleine Pakete mit großen Beträgen. Aber de facto ist die Väterbeteiligung sogar rückläufig. Da braucht es wirklich größer gedachte Reformen, wo man sagt, okay, du kommst einmal in ein Setting, wo die Wahlfreiheit besteht, aber auch klar ist, wenn es keine Gleichverteilung gibt, dann hat das negative Auswirkungen für einen Elternteil. Auf der anderen Seite gibt es einen milliardenschweren Familienlastenausgleichsfonds, der in Wirklichkeit auf der Annahme nach wie vor beruht, dass die Lastenverteilung zwischen der arbeitenden Bevölkerung auf der einen Seite und denen mit Kindern, also den Nicht-Arbeitenden auf der anderen Seite beruht, nicht berücksichtigt, dass Selbstständige nicht drinnen sind, die Kinder haben können, oder nicht Bauern, die drinnen nicht drinnen sind. Also da haben wir 8 Milliarden Euro im gesamten Staatsbudget, die vielfach auch an einer Kontrolle halb vorbeigeschliffen werden. Und den müsste man de facto auflösen, in die verantwortlichen Ressorts überführen und bei jeder einzelnen Maßnahme, bevor man den überführt, auch fragen, brauchen wir das noch oder brauchen wir das nicht? Und da geht es nicht darum, den Familiengeld wegzunehmen, aber es ginge darum, dass du tatsächlich die Maßnahmen hinterfragst auf ihre Wirksamkeit. Und der dritte Bereich, der mir da auch ganz stark einfällt, ist der Bereich der Alleinerziehenden, meistens Mütter, aber gibt auch Väter, wo du in der Situation bist, dass 80-90% zumindest teilweise während dieser Elternschaft in frühen Jahren armutsgefährdet sind. Mhm. Und dann fragst du dich, wir geben Milliarden aus für Familien, mehr als die meisten anderen EU-Staaten, und trotzdem können sich Jungfamilien, wo beide Elternteile arbeiten, kein Eigentum leisten und Alleinerziehende kommen kaum aus der Armutsfalle raus. Das heißt, wir verteilen mit der Gießkanne anstatt dorthin, wo es wirklich gebraucht wird. Und das hat alles mit einem Reformstau zu tun, mit einem Familienbild zu tun oder mit dem Anerkennen, wie Elternschaft heute auch funktioniert. Und da bin ich oft dahinter, aber da braucht es eine progressive Mehrheit, die es in dem Land heute noch nicht gibt.
Das heißt, du glaubst, dass sich auch da in Zukunft jetzt so schnell nichts ändern dran würde?
Ich glaube, dass wir in möglichen Regierungsverhandlungen oder in einer harten Oppositionspolitik weiter sehr dahinter sein müssen, weil wir das, es gibt eine progressive Mehrheit, wird oft verstanden in Österreich mit einer linken Mehrheit, die wollen aber ein Familienbild ohne Wahlfreiheit durchsetzen und das mit sehr viel Steuergeld. Die Frage, gibt es eine progressive politische Kraft, die Wahlfreiheit und ein offenes Familienbild auch wirklich befördern will, gibt es nur bei uns. Bedeutet auch in einer Regierungsbeteiligung mit einer konservativen Partei und einer linken Partei zum Beispiel, wären wir trotzdem mit unserem Vorgehen alleine, nämlich zu sagen, wir wollen etwas befördern, aber wir wollen der Familie es nicht vorschreiben. Und wir wollen wirksam sein im Steuermitteleinsatz. Das ist ein bisschen so, vielleicht ist es eine Scharnierfunktion zwischen zwei Parteien, aber es ist auch eine Irritation für beide. Und daher müssen wir, also wir wären in der Pflicht, sehr konkrete Konzepte vorzuschlagen. Weil wenn wir nur mit Überschriften kommen, werden wir uns nicht durchsetzen können.
Ja, das ist etwas, was die Neos aber im Wahlkampf sowieso nicht, also nicht zu wenig machen. Nicht nur Überschriften, sondern auch Lösungen
anbieten. Das stimmt, ja.
Wenn du jetzt mal an die Neos denkst und wir gehen jetzt mal 5 Jahre in die Zukunft, was möchtest du denn über deine Partei sagen können?
Ich wünsche mir, dass ich sagen kann, dass wir den Unterschied gemacht haben, dass wir ein Bild von der Politik im Allgemeinen hergestellt haben, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, in der Politik geht es nicht nur darum, dass sie sich selbst in irgendeiner Form einen Vorteil verschaffen, sondern dass sie das Land nach vorne bringen. Dass unbequeme Wahrheiten auch angesprochen werden, dass man sich aber darauf verlassen kann, dass sie nicht aus Egoismus angesprochen werden, aus einer Profilierungssucht heraus oder aus einer Kurzsichtigkeit, sondern dass da Politik gemacht worden ist, wo man Schritt für Schritt erst sieht, dass die Früchte geerntet werden können. Aber dass es ein Ende war von dem Taktieren und dem Posten zuschieben und dem oberflächlichen Gequatsche, wo du in jedem ZIP2-Interview jeden Politiker austauschen kannst, weil jeder die gleichen Floskeln hat, sondern dass man Politik wirklich spürt. Neos hat in der Gründungsphase immer gesagt, dass man sagt, das ist der Ort, wo man sich ausmacht, wie wir zusammenleben wollen. Ich kann es fast nicht mehr hören, weil wir es so oft gesagt haben. Aber ich glaube, dass es trotzdem dieses Bild am besten trifft, nämlich, dass es eine Veränderung gegeben hat und die ist gar nicht jetzt ideologisch, sondern die ist einfach in dem, dass man Politik anders empfindet in ihrer Handlung. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass in 5 Jahren auch gesagt wird.
Du bist in Niederösterreich geboren, lebst in Wien, arbeitest in Salzburg. Du kennst also die Unterschiede zwischen Stadt und Land sehr gut. Und wie es so ist, gibt es ja nicht den Österreicher oder die Österreicherin. Wo glaubst du, gibt es denn die größten Herausforderungen zwischen Stadt und Land? Und wenn wir dann gleich weiterdenken, auch zwischen Mann und Frau?
Also ich empfinde zumindest, dass die Freiheit am größten in der größeren Stadt ist. Also auch in der Frage der Unterschiede zwischen Mann und Frau, dass der Mensch in seinem Individualismus sich am stärksten entfalten kann in einer Stadt, in der vielleicht man auch ein Stück weit mehr Anonymität hat oder mehr Freiheit, in welcher Gesellschaft man sich bewegen will. Je kleiner die Stadt wird, desto stärker ist auch vorgegeben, wie die Gesellschaft ausschaut, in der du lebst. Manche finden das als Vorteil. Ich persönlich habe das für mich immer als Nachteil empfunden. Deswegen bin ich schon mit 16 aus Tulln weggezogen. Und Tulln ist gar nicht die kleinstmögliche Gemeinde in Österreich. Ich sehe die Unterschiede zwischen der Stadt und dem Land dort verschwimmen, wo es um Information und Kommunikation geht. Da haben die sozialen Medien sehr viel verändert in den letzten Jahren. Da, wo die Selbstbestimmtheit natürlich kleiner wird, ist, wenn du in einem kleinen Ort bist, du bist in der Mobilität eingeschränkt, wenn du kein Auto hast, du bist in der Wahl deines Arbeitsplatzes eingeschränkt, weil eben nicht alle Arbeitsplätze verfügbar sind. Du bist, wenn du nicht weggehst, in der Wahl deiner Ausbildung eingeschränkt und sogar in der Wahl deines Freundeskreises eingeschränkt. Heißt, ich glaube, dass was wir da sehen können und was wir auch, wo wir Brücken bauen können, auch als Politik, ist, dass wir diese Einschränkungen aufbrechen. Du kannst jetzt nicht im Freundeskreis, das ist nicht unsere Aufgabe als Politik, klar. Aber zum Beispiel in der Mobilität, dass ich sicherstellen kann, dass jemand aus jedem Seitental mit einem Taktverkehr öffentlich auch in den nächsten Ballungsraum kommt, dass man nicht irgendwie von einem Ort zu der nächstgrößeren Stadt dann 2,5 Stunden braucht und mit einem Auto nur eine halbe Stunde. Das würde wahnsinnig viel verändern in dem, wie kleinteilige sozusagen Ortschaften mit größeren Ballungszentren als Lebensraum auch funktionieren können. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass die größten Nachteile der großen Städte, nämlich, dass du halt wenig Naturraum hast, wenig Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, dass die ein Stück weit abnehmen, weil das erleben wir auch gerade in Wien, wenn du sozusagen diese ganzen Klimawandelanpassungen hast, wenn du versuchst, den Raum grüner zu gestalten, kühler zu gestalten, dann hat das auch etwas mit dem, dass du, das ist jetzt natürlich kein Reh herumspringen im ersten Bezirk, aber du entwickelst ein anderes Gefühl für den öffentlichen Raum. Und dadurch finde ich, die Welt ist insgesamt in allen Bereichen sehr stark im Wandel. Und die Politik trägt immer nur einen Teil dazu bei, aber da, wo die Unterschiede am größten sind, können wir auch als NEOS, kann die Politik im Allgemeinen auch sehr spannende Brücken bauen, um die negativen Auswirkungen dieser Differenzen zu überwinden.
Du bist dreifach Papa. Die Zukunft deiner Kinder liegt dir am Herzen. Deine Kinder haben noch etwas Zeit, bis sie selbst wählen dürfen. Was würdest du denn jetzt einem 16-jährigen Erstwähler sagen? Warum es so wichtig ist, seine Stimme einzusetzen?
Also meine jüngste Tochter ist 3. Die braucht noch ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass die noch so mich in der Politik dann sehr aktiv erleben wird. Mein Sohn wird 14 und meine Tochter ist 16.
Ach, okay.
Das heißt, ich habe einen praktischen Anwendungsfall, wenn es um Erstwählerin geht. Und wir haben das sehr, sehr klassisch gemacht. Wir haben, also sie hat eine vorgefertigte Meinung schon gehabt über das darf ich jetzt nicht verraten, aber über einen Teil der Parteienlandschaft jedenfalls. Mhm. Wir haben uns dann die Wahlkabine angesehen und haben ausführlich bei jeder Frage darüber diskutiert, was ist ihr wichtig, wie hoch rankt sie dieses Thema. Und ich darf verraten, dass NEOS schon ganz weit vorne mit dabei war. aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir 16-Jährige, also Erstwählerinnen und Erstwähler, begleiten, aber nicht beeinflussen, soweit das als Elternteile möglich ist, weil du ja ohnehin was vorlebst. Und dass du so eine Wahl als eine Chance wahrnimmst, um mit deinem eigenen Kind über sehr viele, sehr unterschiedliche Themen zu sprechen, weil du sprichst über vieles, aber du setzt dich jetzt nicht in der Früh zum Müsli und sagst, du, wir haben es heute mit der Atomkraft und wie wichtig ist dir der Außengrenzschutz der Europäischen Union?
Und reden wir über Lohnnebenkosten.
Aber wenn du dann so eine Chance hast, vor einer Wahl zu sagen, wirf deine Stimme nicht weg, sondern setz sie so ein, wie sie richtig ist, dann ist das ein total spannender Prozess und der kann auch mehrere Tage dauern, weil du musst nicht alles an einem Tag abfrühstücken. Ich glaube, dass die wichtigste Rolle von uns Eltern da ist, Kinder gut zu begleiten. Und man merkt dann auch, dass es einen im eigenen Diskutieren bereichert, weil dann die Perspektive einer anderen Generation plötzlich da ist, die nicht, also ich bin Kind der 80er, sozusagen, da sind andere Denkmuster da, da ist ein anderer Blick auf die Welt da, manche Dinge fehlen, andere sind ganz neu. Ich finde, das ist eine sehr spannende Erfahrung für beide Seiten.
Klingt schön. Bei euch wird es also ein bisschen politischer am Frühstückstisch eher, oder?
Wenn die erste Wahl anrückt schon, sonst dominieren ehrlicherweise eher Schulthemen und Freundesthemen und ähnliches das Gespräch. Aber vor der Wahl, also das wurde auch sehr aktiv angesprochen. Mein 14-jähriger Sohn möchte auch die Wahlkabine schon machen, um sich schon vorzubereiten. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn der Papa in der Politik ist, das Verständnis von Politik ein anderes ist. Und auch in den Jahren, also egal, ob das in der Corona-Pandemie politische Entscheidungen waren oder ob das beispielsweise durch die starken Fluchtbewegungen, also sowohl 2015 wie jetzt aber auch bei der Ukraine, als dann plötzlich viele neue Kinder in der Klasse waren und dann einfach über diese politische Debatte auch diskutiert wurde. So, warum sind die jetzt da? Was ist die Auswirkung zu Hause gewesen? Warum sagen manche Parteien, dass diese Kinder kein Recht darauf haben, dass sie in einem geschützten Raum sozusagen auch in die Schule gehen können? Das sind Kinder, nehmen jetzt nicht wahr, dass sie eine politische Frage stellen, aber sie stellen am Ende des Tages oft politische Fragen. Mhm. Nämlich aus der einfachen Warum-Frage heraus, warum ist die Welt, wie sie ist? Und ich finde das immer sehr spannend.
Das klingt so. Gibt es ein Buch, einen Film, eine Doku, etwas, das dich politisch irgendwie hat werden lassen oder wie hast du den Weg in die Politik gefunden?
Ich habe, also es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Büchern und Filmen und Dokus, die mich irgendwo ein Stück weit beeinflusst haben. Ich habe den Weg aber darüber gefunden, dass ich Ende meiner 20er das Gefühl hatte, ich möchte über mich selbst hinaus auch etwas beitragen. Und du kannst das im Politischen, du kannst das im Sozialen, ich bin nicht religiös, also der Teil fällt aus, hinaus tun. Und Politik hat mich immer sehr interessiert. Und es gab nur eine politische Person, die mich überdurchschnittlich inspiriert hat in meinen jungen Jahren, und das war Heide Schmidt.
Und der Name ist hier schon sehr oft gefallen.
Das ist für mich, also ich habe natürlich diesen Umwelt- und Klimagedanken immer in mir gehabt und dadurch war die Frage, ob die Grünen auch für mich eine politische Heimat sein können, aber das war halt in ganz vielen anderen politischen Themenfeldern überhaupt keine Möglichkeit, daher war das auch rasch ausgeschlossen. Und ich bin deswegen 2009, also als das liberale Forum schon lange aus dem Nationalrat herausgeflogen war und Heide Schmidt auch das letzte Mal 2008 kurzfristig eingesprungen bei einer Wahl, auch eine Wahl verloren hat, also da gab es keine Fälle zu verteilen, habe ich mich in das liberale Forum gewendet und gefragt, ob ich da einfach beitragen kann dazu und bin dann in eine Bezirksgruppe im 18. Bezirk gekommen und habe auch die Personen, die man heute noch vom liberalen Forum kennt, der Reihe nach kennengelernt. Inspiration für den Freiheitsbegriff und die Möglichkeit, etwas für den Freiheitsbegriff auch beitragen zu können, war, wie Heide Schmidt als Mensch, und die hat natürlich auch Bücher geschrieben, aber sie war das als Mensch für mich.
Eine Frage, die ich auch jedem stelle, warum, und du bist jetzt doch schon sehr lange dabei, auch UNO-Bundessprecher, also du hast da auch Funktion, warum siehst du denn die NEOS als einzig wählbare Partei?
Ich glaube, dass die wirst ja unterschiedliche Antworten auch schon gekriegt haben bei deinen Aufnahmen. Ich würde, wenn ich aus dem jetzigen Wissen heraus antworte, ist es ein Stück weit sozusagen eine Momentaufnahme, weil ich natürlich, ich bin 11 Jahre mittlerweile sehr stark mit NEOS verbunden. Ich habe die Gründungsphase, den Aufbau, ich habe all diese Dinge erlebt, auch die Hochs und Tiefs. Und ich sehe, dass wir haben eine Ernsthaftigkeit, die in anderen Parteien in dem Ausmaß nicht da ist, weil dort oft diese internen Netzwerke, diese Verpflichtungen, die gegenseitigen Abhängigkeiten so groß sind, die wir nicht haben, und deswegen können wir in der Entscheidung, die wir treffen wollen, mit einer größeren Ernsthaftigkeit rangehen. Und ich sehe, das ist nicht einmal abwertend gegenüber den anderen Gemeinden, aber stolz für uns selbst, dass wir wirklich ein tolles politisches Personal haben. Also wir können alle Gremien mit Menschen besetzen, die wirklich etwas beitragen können. Ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber der Gesamteindruck ist jedenfalls da. In der Frage der ursprünglichen Entscheidung, also für das Liberale Forum und dann später für NEOS, war bei mir dieser Freiheitsbegriff ganz wesentlich. Und ich habe erst einmal ein Buch geschrieben, aber da steht das auch drinnen, aufgrund der Ursache, dass ich ja in verschiedenen Jugendheimen aufgewachsen bin. Das heißt, ich bin eingesperrt aufgewachsen und habe erlebt, wie Unfreiheit sich anfühlt. Und wenn du vom 6. bis zum 13. Lebensjahr in Unfreiheit sozusagen heranwächst, dann bekommt Freiheit für dich eine sehr starke Bedeutung. Und ich habe, als ich erwachsen geworden bin, später auch verstanden, dass diese Unfreiheit, die ich erlebt habe, viel mit politischen Entscheidungen zu tun hatte. Und zwar von jenen Parteien, die halt damals Verantwortung hatten. Und das war vor allem die ÖVP und die SPÖ. Und sie haben sich beide nie um Menschen gekümmert, die in Unfreiheit waren. Und daher ist für mich die logische Antwort vor dem Wissen, das ich heute habe, immer gewesen, dass es Liberale in einem Land braucht, die sich darum kümmern, dass die dann nicht gesehen werden, auch diese Freiheit bekommen. Und daher war die Entscheidung, es gab da keine Alternativen. Also war relativ eindeutig.
Das klingt nach einer sehr guten Antwort. Wir werden jetzt noch privater. Was machst du denn mit der wenigen Zeit gerade, die du nicht im Wahlkampfmodus verbringst?
Also jetzt gerade, muss ich gestehen, gibt es fast keine private Zeit. Also ich gehe einmal die Woche mit meiner Frau, meiner kleinsten Tochter, und wenn die beiden Großen da sind, auch mit den beiden, irgendetwas unternehmen, vom Pizza essen bis Fußball spielen. Und mehr Zeit ist im Moment nicht, weil ich ja trotz des Wahlkampfs, der sehr intensiv ist, für die Nationalratswahl, gleichzeitig den Wahlkampf für die Wirtschaftskammerwahl schon habe, bei den UNOs. Und in meinem Unternehmen, das jetzt nicht wahnsinnig groß ist, aber wir haben knapp 60 Mitarbeiter, ich auch jeden Tag Themen habe, die ich lösen muss. Und zwei Wahlkämpfe plus Firma plus drei Kinder ergibt ein eingeschränktes Zeitkontingent. Aber wir haben, also abgesehen von den sozusagen von den Praktiken in der Früh und am Abend, wo ich mal hinlege oder in den Kindergarten bringe, haben wir so einmal die Woche zumindest ein Event gemeinsam, wo wir dann auch sehr aktiv Zeit verbringen und uns auch nicht durch irgendwelche Dinge aus dem Tritt bringen lassen.
Hast du sowas wie einen Herzensplatz, einen Ort, an den du gehst, genau, zum Krafttanken, Seele baumeln lassen?
Zwei. Einmal in Cornwall, den South West Coast Pass, also da, wo du die Küstenwanderung machen kannst. Den bin ich schon über mehrere Etappen mit meiner Frau gemeinsam gegangen, immer ein paar hundert Kilometer. Und das ist fast schon meditativ, wo du wirklich zur Ruhe kommst. Und der zweite Ort ist Biarritz in Südwestfrankreich, weil ich meine schlechten Surfkünste dort ausüben kann und regelmäßig ins Wasser fallen kann in einer schlechten Figur und mich keiner kennt. Aber es sind zwei Orte, die mich mit meiner Liebe und mit meiner Familie verbinden und die ich immer in meinem Herzen trage, wenn ich auch viel zu selten dort bin.
Gibt es einen Ort, vielleicht ist es ja eh einer von den beiden, der deiner Meinung nach eine Reise wert ist? Österreich kann aber auch die ganze Welt sein.
Oh, es gibt so viele Orte. Ich finde die Frage am schwierigsten, weil wenn du einen Ort zweimal besuchst, läufst du Gefahr, einen anderen Ort nicht zu sehen. Und deswegen bemühen wir uns immer, auch Neues zu sehen. Ich habe die Schwierigkeit, dass ich mich fast überall, wo ich hinkomme, ein Stück weit immer in die Gegend verliebe. Also es muss echt schwierig. Also es gibt ganz wenige Orte, wo ich das nicht gemacht habe. Die sage ich jetzt aber nicht. Und deswegen, es gefällt mir oft so gut, dass ich weiß, dass wenn ich das nächste Mal wo ganz anders hinkomme, ich mich wieder neu verlieben kann. Also ich bin da ein bisschen untreu, was die Orte betrifft.
Das ist voll okay. Tot oder lebendig, gibt es jemand, mit dem du gerne politisieren würdest? Und wenn ja, wer ist das?
Gibt es jemand, mit dem ich gerne politisieren würde? Ehrlicherweise habe ich das Privileg, dass ich mit so vielen Menschen politisieren kann. Also es gibt nicht eine Geistesgröße, wo ich jetzt sage, wenn ich da einmal anstreife, dann glitzern die Sterne. Ich finde.
Auch im Negativen sein.
Im Negativen. Als ich noch geraucht habe, habe ich mit Hatze Strache manchmal eine Zigarette geraucht. Da könnte ich auch Geschichten erzählen, das lasse ich aber aus. Ich finde, das Politisieren am schönsten ist, wenn du das in größeren Runden machen kannst. Also wir haben ja dieses Format mit Neos at Home, wo du jeden Abend irgendwo in ein ganz anderes Thema eintauchst und von der Baumhaftungsklage bis zu allen Kindern die Flügel heben dann diskutierst. Und ich finde so Formate, wo du immer wieder neu in den Ring steigst und neue Meinungen hörst, viel, viel beflügelnder, als wenn ich jetzt so eine Idealvorstellung von einem Menschen habe.
Wir sind fast am Ende, da stelle ich immer drei Fragen, brauche drei schnelle Antworten. Das Erste, was dir in den Sinn kommt. Schnitzel oder Krautfleckerl?
Schnitzel.
Bei den Neos bin ich seit
2014.
Meine Lieblingsserie als Kind und heute ist?
Oh, Buschel das Eichhörnchen, wenn es das gibt noch. Damals war es das jedenfalls. Bei meinen Urgroßeltern habe ich das geschaut. Ich habe heute keine Lieblingsserie. Tut mir leid.
Schade, keine Zeit zum Fernsehen.
Nein.
Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen.
Oh, in eigener Sache.
Bist du irgendwo?
Also, wenn ich mir etwas wünschen dürfte von denjenigen, die sich diesen Podcast anhören, dann wünsche ich mir, dass all diejenigen, die auch eine Gewerbeberechtigung haben, sich bei uns UNOS melden, weil wir haben einen riesigen Berg nächsten Frühling zu besteigen bei der Wirtschaftskammerwahl und wir brauchen alle helfenden Hände und Köpfe, um ein liberales Unternehmertum in Österreich zu verankern, und ich bitte um jeden Einzelnen, uns dabei zu unterstützen.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch.
Danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen Neos Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.